Tagesordnungspunkt 10a und 10b aufrufen. Beratung des Antrages der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel mit einem Demokratiefördergesetz Demokratie stärken und Zivilgesellschaft schützen sowie Beratung der Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Demokratie schützen, Rechtsextremisten konsequent entwaffnen und rechtsextremistische Netzwerke im Staatsdienst verhindern. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 60 Minuten vereinbart. Ich darf die Aussprache eröffnen und darf Shaina Gambia für Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, wir alle kennen diesen einen Satz. Rechtsextremismus ist die größte Gefahr für unsere Demokratie. Doch was bedeutet dieser Satz ganz konkret? Er bedeutet, dass queere und nicht weiße Menschen um ihre Sicherheit fürchten müssen. Er bedeutet, dass die Zivilgesellschaft bedroht wird. Und er bedeutet, dass freie Medien und der Rechtsstaat angegriffen werden. Oder noch klarer formuliert: Der Rechtsextremismus will uns mit aller Kraft spalten. Er gefährdet die innere Sicherheit und unseren Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Sicherheitsbehörden, die bestätigen uns das schon lange. Und die Wissenschaft, die belegt einen weiteren alarmierenden Trend. Die extremen Rechten sind immer erfolgreicher darin, ihre menschenverachtenden und demokratievernichtenden Inhalte online zu verbreiten. Dazu sprechen sie gezielt junge Menschen an. Rechtsextreme Inhalte werden als vermeintlich harmlose Memes in die Timeline gespült. Über Lifestyle, Gaming und Fitness-Account werden junge Menschen angelockt. Und dann werden sie mit rechter Propaganda manipuliert und radikalisiert. Das, meine Damen und Herren, ist brandgefährlich. Denn Worte werden zu Taten und rechte Rhetorik zu brutaler Gewalt. Rechtsterroristische Jugendgruppen verüben und planen Anschläge. Sie verbreiten Angst und Schrecken, auch in unseren Wahlkreisen. Aber so, liebe Kolleginnen, muss es nicht bleiben. Als Demokratin wissen wir doch, wir müssen gemeinsam an einem Strang ziehen, um diese Entwicklung aufzuhalten. Dazu müssen wir jetzt drei notwendige Schritte gehen. Erstens, wir müssen die zivilgesellschaftliche Arbeit zur Stärkung unserer Demokratie verlässlich fördern. Zweitens, wir müssen unsere vielfältige Gesellschaft verteidigen. Und drittens, wir müssen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Keim ersticken. Das ist eine Daueraufgabe, die der Staat nicht ganz alleine leisten kann. Diese Aufgabe wird deshalb täglich von tausenden kleinen und großen Organisationen, Initiativen und Vereinen bewältigt. Online und offline. Sie alle schützen die Gruppen, die extremer Gewalt ausgesetzt sind. Sie alle verteidigen den öffentlichen und den digitalen Raum vor Einfluss der Extremisten. Ihnen müssen wir doch den Rücken stärken. Sie brauchen unser Vertrauen und unsere Unterstützung. Wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, die es der Zivilgesellschaft ermöglicht, sich auf ihre Arbeit zu fokussieren. Demokratie wächst nicht in Förderzyklen. Demokratie wächst, wenn sie kontinuierlich und verlässlich gefördert, verteidigt und finanziert wird. Gen Z ist die erste Generation, die mit der AfD in den Parlamenten aufgewachsen ist. Pandemie, Klimakatastrophe, Kriege und rechte Umsturzfantasien haben ihre Kindheit und Jugend geprägt. Umso mehr brauchen sie eine starke Zivilgesellschaft, die sie schützt, die sie unterstützt und Räume für Austausch bietet. Liebe Bundesregierung, sehr geehrter Herr Präsident, ich komme zum Ende. Gehen Sie endlich in die Offensive. Geben Sie der Zivilgesellschaft die Mittel, die sie braucht. Finanzieren und schützen Sie diejenigen zuverlässig, die uns und unsere Demokratie zuverlässig schützen. Vielen Dank.
Für die CDU-CSU-Fraktion darf ich Dr. Konrad Körner das Wort erteilen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In diesem Haus wurde auch heute schon über viel Grundsätzliches gesprochen, auch mit ein bisschen Pathos. Und wenn es um unsere Demokratie geht, dann ist jeder Pathos recht. Aber es ist auch Realität, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, ja, sie steht unter Druck durch Rechtsextremisten, Linksextremisten, Islamisten, Reichsbürger, Antisemiten, all jene, die diesen Staat und unsere Demokratie verächtlich machen. Und ja, der Antrag der Grünen beschreibt viele dieser Gefahren zutreffend. In der Problembeschreibung waren sie schon mal gut, aber die Forderungen, glaube ich, sie lösen das Problem nicht. Sie benennen den Rechtsextremismus als zentrale Bedrohung. Das ist richtig, auch wenn Sie in Ihrem Antrag durchaus schon auch den Linksextremismus nennen dürften. Warum fällt Ihnen das eigentlich so schwer, immer alle Arten von Extremismus zu benennen? Es tut Ihnen, ja, wenn man im Glashaus sitzt, dann fällt es schwer, mit Steinen zu werfen. Das ist mir schon klar. Sie sprechen von den Grünen auch die Radikalisierung von Jugendlichen an. Das ist richtig. Sie beschreiben Islamismus als große Radikalisierungsdynamik. Das sehen wir auch in diesen Tagen. Auch das ist richtig. Und Sie sagen, Demokratie lebt vom Engagement vieler. Aber Sie ziehen daraus die falschen politischen Konsequenzen. Denn Sie glauben, man könne Demokratie per Gesetz fördern, indem man neue Förderrahmen schafft und am Ende doch vor allem eines tut. Sie wollen die sogenannte Zivilgesellschaft noch mehr in staatliche Abhängigkeit bringen, politisch etikettieren und langfristig an den Tropf staatlicher Gelder ketten. Ich habe Ihnen zugehört, aber das Problem ist, Sie müssen den Antrag lesen. Denn das ist genau die Grundgefahr Ihres Vorschlags. Sie halten Zivilgesellschaft nicht für eine dritte Säule unserer Demokratie neben Wirtschaft und Gesellschaft, die frei in ihrer Willensbildung ist, sondern Sie wollen Zivilgesellschaft lenken mit Förderbescheiden, mit Nebenbestimmungen. Sie wollen bestenfalls die Menschen erziehen. Und seien wir ehrlich, in der öffentlichen Wahrnehmung der Grünen geht es vor allem darum, den richtigen, also den grünen Wähler durch Förderpolitik hervorzubringen. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist demokratiepolitisch brandgefährlich. Demokratie verteidigt man nicht mit Belehrung und Förderbescheiden. Demokratie verteidigt man mit guter Politik, aber auch mit einem knallharten, rechtsstaatlich sauberen Kampf gegen Verfassungsfeinde von Rechtsextremen, von Linksextremen, von allen, die unsere Demokratie beschädigen wollen. Dort hat diese Koalition Erfolge, und dort schützen wir Demokratie. Aber Sie fordern ein Gesetz, dessen Bedarf gar nicht belegt ist. Wir haben umfangreiche Demokratieförderung in unserem Bundeshaushalt. Sie wollen über bestehende Förderrichtlinien hinaus das Parlament zurückdrängen. Denn nichts anderes macht so ein Demokratiefördergesetz mit institutioneller Förderung. Es verstetigt Förderung ohne Nachweise, ohne Projektbezogenheit. Es fördert Leute ohne Bedingung. Und dann bleibt der Eindruck, es geht Ihnen um die politische Symbolik. Mit Entkopplung von Programmlaufzeiten, ja, da wollen Sie nicht etwa einfach so Leute fördern, sondern Sie wollen Abhängigkeiten. Sie wollen Abhängigkeiten vom Staat und vor allem verengen Sie den Wettbewerb politischer Bildung. Denn wer einmal in einer institutionellen, hören Sie was zu, da lernen Sie noch was. Denn im Haushaltsrecht ist es klar, bei institutioneller Förderung bleiben alle neuen Institutionen draußen. Nein, ich bin dauernde Demokratieeinrichtungen. Sondern Sie wollen Futtertröge für die eigenen politischen Vorfeldtruppen. Nur das wollen Sie und nur das geht, darum geht es bei Ihnen. Wir wollen Demokratieförderung, die pluralistisch ist. Ja?
Herr Abgeordneter, würden Sie eine Zwischenfrage von Bündnis 90 Die Grünen gestatten?
Ja, natürlich. Gut.
Herzlichen Dank, Herr Präsident und Herr Abgeordneter, dass Sie die Frage zulassen. bei Beginn Ihrer Rede, als Sie nochmal auch sich deutlich hinter diesen Satz gestellt haben, dass der Rechtsextremismus die größte Bedrohung ist, war ich und auch, glaube ich, hier viele noch d'accord. Aber alles, was danach kam, war relativ faktenfrei, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn Sie sagen, wir sollten noch was lernen, dann kann ich, darf ich kurz die Frage stellen, Ihnen erstens mal sagen, dass das Programm Demokratie leben, wo Sie gerade insinuiert haben, dass dadurch sozusagen Zivilgesellschaft gelenkt werden soll, eine Erfindung einer schwarz-roten Bundesregierung war. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Der zweite Punkt, dass ich weiß, dass viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen aus Ihrer Fraktion richtigerweise sich sehr, sehr gerne vor Ort mit Projekten, die von diesem Programm gefördert werden, rühmen und sich an die Seite von Initiativen stellen, von Kirchen, von Jugendverbänden stellen, die von diesem Programm gefördert werden und auch sehr stark in der letzten Wahlperiode dafür gekämpft haben, dass sie weiter gefördert werden, wo sie nicht weiter gefördert wurden. Also da war es Ihnen dann recht, sich an die Seite dieser Projekte zu stellen und Druck auf die ehemalige Bundesregierung auszuüben. Und dritter Punkt, sind Sie bereit zur Kenntnis zu nehmen, dass auch bei institutioneller Förderung es Verwendungsnachweise gibt, selbstverständlicherweise, und dass Sie nicht einfach so Geld bekommen? Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass das hier, was Sie hier vorgetragen haben, ziemlich faktenfrei war. Und ich rate Ihnen, Sie mal diese Projekte zu besuchen.
Also Herr Kollege, herzlichen Dank für die Frage, aber da muss es noch mal ein bisschen Nachhilfe im Zuwendungsrecht geben. Also bei institutioneller Förderung gibt es keine Projektbezogenheit. Was bedeutet das? Es gibt Wirtschaftspläne, es gibt Pläne der einzelnen Institutionen, die werden dann aber weitestgehend so gefördert. Es ist keine strenge Projektbezogenheit und Tatbestandsförderung. Das ist bei der projektbezogenen Förderung eben anders. Und das ist auch der Unterschied, wenn Sie Demokratieleben ansprechen, bei all der Kritik, die es zu dem Programm auch berechtigterweise gibt. Das ist eine projektbezogene Förderung. Das ist eine Förderrichtlinie, die konkrete Handlungsschwerpunkte aufmacht. Eine institutionelle Förderung hat diese Schwerpunktsetzung, auch die politische Schwerpunktsetzung, die dieses Haus zum Beispiel im Haushaltsausschuss dann festlegt, eben gerade nicht. Sie schaffen wieder mit einer institutionellen Förderung und mit Ihrem Gesetzesvorschlag, schaffen Sie wieder Ansprüche Einzelner eventuell auf Förderung. Ja, und Sie schaffen eine institutionelle Förderung, die dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag besteht. Damit verengen Sie gerade den Wettbewerb politischer Bildung. Entweder haben Sie eine ausufernde Förderung mit ausufernd viel Geld, oder Sie haben eine institutionelle, Förderung, die Sie nicht mehr in den Griff bekommen.
Ende Ihrer Aussprache.
So. Und deswegen bleiben wir dabei. Wir fördern Demokratie vor allem projektbezogen. Jeder Sportverein, jede Pfadfindergruppe oder Freiwillige Feuerwehr, die Leute mit aller Herkunft und Einstellung dabei hat, fördert Demokratie viel mehr als viele der von Ihnen gewünschten Demokratieprojekte, in denen sich eine kleine elitäre Blase auf die Schulter klopft. Sie stärken nicht das Vertrauen in Demokratie, sie beschädigen es. Und deswegen lehnen wir dieses Gesetz ab. Herzlichen Dank.
Für die AfD-Fraktion darf ich Birgit Bessin das Wort erteilen.
Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kollegen, liebe Gäste. Der Demokratie förderlich wäre es, glaube ich, eher dann, wenn dieses Haus sich mehrheitlich dazu durchringen könnte, die Antifa als terroristische Vereinigung zu verbieten, die staatliche Finanzierung von nicht neutralen NGOs aufzuheben und das Programm Demokratieleben endlich abzuschaffen. Aber kommen wir zu dem vorliegenden grünen Antrag, der die Mitte unserer Gesellschaft unter Generalverdacht stellt und zeigt, die Grünen pflegen einen undemokratischen Umgang mit Normalbürgern, die nicht in ihr grünes Weltbild passen. Vielleicht sollten Sie mal darüber nachdenken, ob Sie hier überhaupt richtig aufgehoben sind, meine Damen und Herren von den Grünen. Jegliche Kritik an der Finanzierung sogenannter zivilgesellschaftlicher Organisationen wie der Amadeo-Antonio-Stiftung, die in den letzten 3 Jahren sage und schreibe über 8 Millionen Euro bekommen hat, oder der neuen deutschen Medienmacher SternchenInnen, die hier explizit von Ihnen als Beispiel aufgeführt werden, ist absolut berechtigt. Denn jeder einzelne Euro, der da ausgegeben wird, kann eingespart werden und von sinnvolle Dinge ausgegeben werden. Und des Weiteren, meine Damen und Herren von den Grünen, machen sich auch lächerlich, wenn Sie die eindeutig linke ausgerichtete Amadeo-Antonio-Stiftung als zivilgesellschaftlichen Akteur bezeichnen, der einen elementaren Beitrag zur Stärkung demokratischer Werte leisten würde. jegliche berechtigte Kritik an linken Vorfeldorganisationen und an deren Hetze gegen Andersdenkende soll doch gerade durch Ihren Antrag mundtot gemacht werden. Sie wollen politischen Freibrief für die Förderung dieser linken Lobbyorganisationen ausstellen. Dieser Antrag ist also nicht nur abzulehnen. Es wird endlich Zeit, dass diese Amadeo-Antonio-Stiftung keinen einzelnen Cent mehr von unserem Steuergeld bekommt. Und meine Damen und Herren, nehmen Sie es zur Kenntnis. Unsere AfD ist doch das größte Demokratieförderprojekt der vergangenen Jahrzehnte in Deutschland. Wir geben Millionen von Menschen wieder eine Stimme, bringen wahnsinnig viele Nichtwähler wieder zurück an die Wahlurne. Und deswegen kann Deutschland auch auf ihr Scheingesetz verzichten, meine Damen und Herren. Zum Schluss noch schnell zu Ihrem zweiten Antrag. Demokratie schützen, Rechtsextremisten konsequent entwaffen, rechtsextremistische Netzwerke im Staatsdienst verhindern. Damit wollen Sie jetzt auch noch Richter und Staatsanwälte allein wegen eines vermeintlich falschen Parteibuchs mit dienstrechtlichen Maßnahmen schikanieren. Und Sie wollen alle AfD-Mitglieder die waffenrechtliche Entlaubnis erziehen. Das ist ein erneuter grüner Anschlag auf unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und ist abzulehnen. Nehmen Sie einmal den kriminell eingewanderten Migranten ihre Waffen weg. Mir hat gerade letztens ein Schüler erzählt, dass eine Lehrerin mit 5 Polizisten unter Polizeischutz in die Schule gehen muss, weil dem Dönermesser tragenden Schüler die Schulpflicht nicht unter diesen Gründen abgenommen werden kann, meine Damen und Herren. Wo ist da Ihr Demokratieverständnis? Und Ihre Anträge, die wir hier zu diskutieren haben, zeigen, die mit Demokratie haben die Grünen es nicht so besonders.
Ihre Redezeit. Ich danke Ihnen. Der nächste Redner ist Felix Döring für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, bin den Grünen sehr dankbar, dass Sie uns die Möglichkeit geben, heute noch mal über das Demokratiefördergesetz zu sprechen. Wir waren ja letzte Legislatur auch, ich bin geneigt zu sagen, kurz davor, das Ding umzusetzen. Erinnere mich noch an die Verhandlungen mit Shahina Gambier, Ms. Bakan, Sven Lehmann, Helge Lind und einigen anderen. An uns ist das damals nicht gescheitert. Wir hatten es nur leider mit einem Koalitionspartner zu tun, der uns bei den Koalitionsverhandlungen noch gesagt hat, jawohl, machen wir, schreiben wir in den Vertrag rein. Und dann, als die tatsächlichen Gesetzesverhandlungen stattgefunden haben, uns darüber informiert hat, dass das im Grundsatz nicht gewollt ist. Und da muss ich schon auch sagen, bin ich eigentlich dankbar dafür, dass wir jetzt gewissermaßen eine andere Situation haben. Denn man kann Ihnen von der Union zumindest nicht vorwerfen, dass Sie uns nicht von Anfang an darüber informiert hätten, dass Sie eine grundlegend ablehnende Haltung zu diesem Gesetz haben. Auch wenn ich mir das in der Sache anders wünschen würde, da besteht zumindest Klarheit. Will dann aber eins zumindest noch mal sagen, Herr Körner, bei aller Wertschätzung, wenn Sie hier über die demokratische Zivilgesellschaft reden und Sie kriegen von denen ganz rechts deutlich mehr Applaus als von den eigenen Leuten, dann würde mir das zumindest zu denken geben. Können Sie ja bei aller Wertschätzung vielleicht noch mal mitnehmen als Hinweis. Meine Damen und Herren, ich bin, und das wird jetzt einige hier vielleicht überraschen, Patriot, Verfassungspatriot. Ich sage nämlich, das, was in unserem Grundgesetz geregelt ist, nämlich die Menschenwürde, das Demokratieprinzip, die Rechtsstaatlichkeit, das sind für mich nicht nur irgendwelche trockenen, staubigen Paragraphen, sondern ich habe dazu durchaus eine emotionale Verbindung. Und deshalb habe ich auch eine emotionale Verbindung zum Prinzip der wehrhaften Demokratie. Und der Antrag gibt mir die Gelegenheit, dazu jetzt noch mal ein paar Erläuterungen zu machen. Was ist der Gedanke der wehrhaften Demokratie und warum glaube ich, dass ein Demokratiefördergesetz da auch reinpassen würde? Die wehrhafte Demokratie sagt, auch im Hinblick auf die Lehren der Weimarer Republik, als eine Demokratie nicht dazu die Instrumente hatte, sich gegen rechts zu verteidigen, pass mal auf, du kannst hier bei mir alles sagen, alles machen, alles tun, außer es geht gegen die demokratischen Grundprinzipien und die demokratische Ordnung an sich. Dann gibt es auch vermeintlich repressive Maßnahmen, um dagegen vorzugehen. Und das ist auch richtig. Da reden wir dann von unseren Sicherheitsbehörden, die aktiv werden. Da reden wir davon, dass rechtsextreme Vereine beispielsweise verboten werden. Da reden wir auch vom schärfsten Schwert überhaupt, vom Parteienverbot. Und an der Stelle will ich auch noch mal anmerken, liebe Grüße von Berlin nach Berlin ins Abgeordnetenhaus, wo ja auch eine Bundesratsinitiative zum AfD-Verbot gestartet wurde, mittlerweile mit Schleswig-Holstein und Bremen, das dritte Bundesland. Diese breiten Mehrheiten, die würde ich mir übrigens, auch das sei kurz gesagt, auch in anderen Parlamenten noch wünschen. Vielleicht klappt's ja. demnächst irgendwann. Also, vermeintlich repressive Mittel gegen die Feinde der Demokratie, das ist soweit richtig. Reicht das jetzt aber aus? Und dazu sage ich ganz klar nein. Wir müssen zivilgesellschaftliches Engagement da, wo es entsteht, auch fördern. Es ist auch kein Zufall, dass Sie dagegen ständig hetzen. Denn wenn ich mich daran erinnere, als vor einem guten Jahr Zehntausende, Hunderttausende, Millionen Menschen auf der Straße waren, um gegen ihre Remigrationspläne zu demonstrieren, da sackten sie auch in den Umfragen maßgeblich ab. Und deshalb kann ich nur alle ermutigen, gehen Sie weiter auf die Straße, seien Sie weiter laut, gehen Sie weiter auf die Straße gegen die Feinde der Demokratie. Es hat tatsächlich einen Effekt. Wehrhafte Demokratie bedeutet jetzt, dass wir dort überall, wo Demokratie praktiziert und weiter eingeübt wird, dass wir das unterstützen durch Präventionsarbeit, durch politische Bildung. Denn überall dort, wo es uns gelingt, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit im Keim zu ersticken, da muss die wehrhafte Demokratie später nicht mit repressiven Mitteln gegen vorgehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass wir irgendwann zeitnah ein Demokratiefördergesetz bekommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Wort erteile ich für die nächste Rede Mandy Eising für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir debattieren heute über den Antrag der Grünen für ein Demokratiefördergesetz. Wir stimmen dem Antrag zu. Er ist richtig und wichtig und er ist bitter nötig. Es sind genau die Punkte, die wir als Linke schon seit Jahren fordern. Liebe Kolleginnen und Kollegen, hier im Hause herrscht ja häufig das politische Gedächtnis eines Goldfisches. Deshalb erlauben Sie mir eine kurze Erinnerung in die Vergangenheit. Liebe Grüne, mit Verlaub, Sie sitzen nicht erst seit gestern hier. Ein Demokratiefördergesetz lag in Ihrer Regierungszeit bereits fertig auf dem Tisch, das am Ende am kleinsten Koalitionspartner der FDP scheiterte. Das ist keine Entschuldigung, sondern Ihr Versäumnis, es durchzubringen. Und liebe SPD, sollten Sie heute diesem Antrag nicht zustimmen, dann ist das ein politischer Offenbarungseid. Es war doch Ihre damalige Innenministerin Faeser, die das großartige demokratische Engagement endlich fördern wollte. Das Scheitern dieses Gesetzes in der vergangenen Legislaturperiode war ein Koalitionsversagen auf dem Rücken der Zivilgesellschaft. Es braucht die Förderung der Demokratie als staatliche Daueraufgabe, die Entkopplung von Projektlaufzeiten und eine Unterstützung und Schutz für Engagierte. Doch sehen Sie sich die Realität an, die die Bundesregierung geschaffen hat. Die Ehrenamtlichen, mit denen ich gesprochen habe, beschreiben eine ständige Zitterpartie. Super funktionierende Projekte laufen aus. Es gibt immer neue, unfassbar bürokratische Anträge. Die eh schon prekäre Lage hat sich enorm verschlimmert. Wir haben heute nicht nur kein Demokratiefördergesetz, wir haben einen Generalverdacht gegen die Zivilgesellschaft. Demokratieprojekte werden zu Tausenden von Geheimdiensten durchleuchtet. Demokratieleben steht auf dem Prüfstand und wird kaputt gekürzt. Und die Probleme reichen noch tiefer. Wohlfahrtsverbände warnen zu Recht. Ehrenamt wird zum Lückenbüßer für eine marode öffentliche Infrastruktur, gerade in den ländlichen Räumen. In Zeiten, in denen Rechtsextremismus auf den Vormarsch ist und Vereine die Versäumnisse des Staates auffangen sollen, da gießt diese Regierung Öl ins Feuer. Und dann wundert man sich ernsthaft über das Bröckeln der Demokratie. Das ist doch absurd. Wir brauchen Vertrauen statt Verdächtigung. Wir brauchen Dauerhaftigkeit statt prekäre Projektitis. Und wir brauchen ein Gesetz, das Demokratie endlich als das festschreibt, was sie ist. Unser höchstes Gut. Und das sollte uns auch etwas wert sein. Und zum Abschluss noch mit den Worten der Band Die Ärzte zur Demokratie zu schließen. Sie verlangt viel Arbeit und ist ein ewiges Projekt. Sie ist das Beste, was wir haben, aber sie ist längst noch nicht perfekt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Oliver Pötzl für die CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Grünen, Sie gründen Ihren Antrag für ein Demokratiefördergesetz auf Artikel 1 unseres Grundgesetzes, die Unantastbarkeit der Menschenwürde. Aber das Grundgesetz geht ja noch ein bisschen weiter. Gleich in Artikel 2 schützt es die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Der Wortlaut: Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Sehen Sie, daran liegt die Aufgabe unseres freiheitlichen demokratischen Rechtsstaates. Er soll die Vielfalt schützen, die er vorfindet. Die Vielfalt an Menschen, die Vielfalt an Meinungen und die Vielfalt an Lebensentwürfen. Diese Vielfalt der Zivilgesellschaft soll der Staat schützen und fördern. Es ist nicht seine Aufgabe, die Zivilgesellschaft nach seinen Vorstellungen zu formen, Herr Döring. Aber genau das tut das Demokratiefördergesetz, das Sie heute beantragen. Es nimmt sich die Kompetenz heraus, die Gesellschaft nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, und das auf lange Frist. Das Gesetz stammt noch aus Ampeltagen, aus der Feder der damaligen Familien- und Jugendministerin Frau Paus. Das Gesetz konnte sie wegen des frühzeitigen Endes der Ampelregierung nicht mehr durch den Bundestag bringen, aber sie hat versucht, viel davon umzusetzen. Die Folge: Etwa 2/3 der Fördermittel aus dem Bundesprogramm Demokratie leben sind heute längerfristig gebunden. Mit dieser schleichenden Verstetigung von Projekten und Trägern, die eine einseitige Weltanschauung vertreten, haben Sie das Bundesprogramm Demokratie leben in Verruf gebracht. Und nun versuchen Sie es erneut und beantragen, hier und heute Programmlaufzeiten zu entkoppeln und dauerhafte Förderungen sicherzustellen. Was ist das anders als die dauerhafte staatliche Subventionierung von Organisationen, deren Weltanschauung einer Partei genehm sind? Das ist übergriffig. Nichts könnte undemokratischer sein und nichts unparlamentarischer. Das Haushaltsrecht ist das höchste Recht des Parlaments. Durch die Festschreibung von Förderprojekten weit über die Legislaturperiode hinaus blockieren Sie das Haushaltsrecht nachfolgender Parlamente. Sie würgen die Freiheit zur Gestaltung ab und nehmen dem Parlament die Möglichkeit, auf neue gesellschaftliche Herausforderungen mit neuen Schwerpunkten zu reagieren. Mit pluraler politischer Bildung hat das alles nichts mehr zu tun. Ich möchte daran erinnern, dass Demokratie zu fördern heißt, den Menschen den Weg zum Erkenntnisgewinn möglichst frei von Indoktrination zu ebnen. Keine Einseitigkeit, sondern die Vielfalt der Meinungen darlegen. These, Antithese, Synthese. 1974 schrieb Gustav Heinemann in einem Aufsatz über den demokratischen Rechtsstaat, ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten: Es muss darauf geachtet werden, dass das Grundgesetz nicht mit Methoden geschützt wird, die seinem Ziel und seinem Geist zuwider sind. Ihr Demokratiefördergesetz ist dem Ziel und dem Geist des Grundgesetzes zuwider. Unsere Demokratie braucht dieses Gesetz nicht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Sebastian Mark für die AfD-Fraktion.
Verehrter Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber jedes Mal, wenn die Grünen von Demokratie reden oder über Demokratie schreiben, dann muss ich an Diktatur denken. Und so war es auch bei diesem Gesetz. Im Analyseteil steht erstmal, alle Gefahr geht von rechts aus, naja, auch noch ein bisschen vom Islamismus. Aber wenn man sich anguckt, was eigentlich Extremismus in Deutschland bewirken kann, muss man nur mal auf Großereignisse wie den G20-Gipfel in Hamburg gucken, 2017. Und wem das zu lange her ist, der muss dieses Jahr nur nach Gießen blicken. Da merkt man, es gibt nur eine politische Kraft in Deutschland, die in der Lage ist,
ganze Großstädte in Schlachtfelder zu verwandeln und bürgerkriegsähnliche Zustände zu erzeugen. Das sind die Linksextremisten, und genau von denen steht in Ihrem Antrag nichts drin. Und ich kann das auch ein Stück weit verstehen, denn welche Bundestagsfraktion möchte schon seine eigene Parteibasis in den Rücken fallen? Was in diesem Antrag in dem inhaltlichen Teil steht, in den Forderungen, das ist vor allem eine umfassende Indoktrination. Es geht hier um die Überwachung und im Zweifelsfall auch durch bezahlte Social-Media-Mitarbeiter und Akteure um die Einschüchterung von Kritikern. Und da lesen Sie Ihren Antrag mal. Und ja, als ich das gesehen habe, habe ich nach oben gescrollt und geguckt, ob vielleicht Erich Mielke Mitzeichner dieses Antrages ist, weil der wäre begeistert, wenn er diese Möglichkeiten gehabt hätte, die Sie dort beschrieben haben. Natürlich ist er das nicht, der ist ja schon tot. Und zweitens ist er ja Mitglied der Linkspartei gewesen, die damals noch SED hieß und auf jeden geschossen hat, der das Land ohne Erlaubnis verlassen wollte. Aber dieser Antrag atmet den Geist der Stasi, atmet den Geist der Staatssicherheit der DDR. Und das ist auch vielleicht verständlich, wenn man sich die aktuellen Umfrageergebnisse der Linkspartei anguckt, dass sie sagt, von dem Wählerpotenzial wollen sie noch was abhaben. Da haben sie Angst, dass sich links von ihnen eine starke Gruppierung bildet, die die Deutsche Demokratische Bundesrepublik, die DDR 2.0 fordert. Und hier geht es auch darum, von diesen Wählern was abzukriegen. Die SPD ist ja noch nicht ganz so sicher, ob sie in alte Klassenkampfparolen zurückfallen will oder sich doch den bürgerlichen Anstrich erhalten möchte. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen der Grünen, ich gebe Ihnen mal einen Hinweis. Statt Repressalien gegen Kritiker, statt Ausgrenzung von Andersdenkenden, versuchen Sie es mal mit was ganz anderem. Versuchen Sie es doch mal mit guter Politik. Wer gute Politik macht, der muss keine Angst vor den Bürgern haben, der muss keine Angst haben vor freier Meinungsäußerung, und der kann ganz offen daran gehen. Ich kann verstehen, das Trauma sitzt tief. Nach drei Jahren Totalversagen in der Ampelregierung wurden sie von den Bürgern aus dem Amt gejagt. Das wirkt natürlich nach, und dementsprechend haben Sie Angst vor einer freien Meinungsbildung, die Sie mit so einem Gesetz unterbinden wollen. Die AfD steht ganz klar zur Demokratie. Wir stehen klar zu unserem Grundgesetz. Wir haben keine Angst vor den Bürgern. Wir haben keine Angst vor Wahlen. Wir lehnen Zensur ab. Wir lehnen Einschüchterung ab. Wir lehnen Repressalien ab. Und wir lehnen auch dieses Gesetz ab.
Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Maja Wallstein für die Sozialdemokratie.
Herzlichen Dank, Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Besucherinnen und Besucher. Schön, dass Sie da sind. Und ich finde es ja persönlich sehr bemerkenswert, wie sich die AfD hier so ganz stark massiv gegen die demokratische Zivilgesellschaft äußert. Vielleicht ist es doch gar nicht so überraschend, weil mein Vorredner, der gehört zu den Unterzeichnern der Gründungserklärung des völkischen Flügels des Rechtsextremisten Bernd Höcke. Und die Kollegin Beate Bessin, der hat der Verfassungsschutz ein ganzes Kapitel gewidmet. Vielleicht liegt es ja auch daran. Das Demokratiefördergesetz, das ist natürlich in der neuen Regierungskoalition, mein Kollege Felix Döring hat es angesprochen, wir haben intensiv darüber verhandelt, wie wir Demokratieförderung, Extremismusprävention und auch den Schutz der Zivilgesellschaft stärken können. Und wir haben uns darauf verständigt, und das möchte ich mal vorlesen, Zitat, weitere Maßnahmen für rechtssichere, altersunabhängige Arbeit gegen Extremismus und gruppenbezogene Menschlichkeit zu prüfen. Und das ist wichtig. Und das steht alles im Koalitionsvertrag neben dem klaren Bekenntnis zur Stärkung der wehrhaften Demokratie und den zivilgesellschaftlichen Organisationen als zentrale Säule unserer Demokratie. Das Wort Demokratiefördergesetz hat es natürlich nicht in den Koalitionsvertrag geschafft, aber auch das ist Demokratie. Aber eins ist mir wichtig festzuhalten. In der Sache eint uns mehr, als uns trennt. Und die Studienlage, die ist eindeutig. Ob Rechtsruck, Demokratieskepsis oder Politikverdrossenheit, unsere demokratische Kultur steht unter Druck. All diese Befunde sind im Demokratiemonitor von 2025 oder auch in der Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung nachzulesen. Die Wissenschaft ist klar, und eindeutig sind auch die Zahlen. 2024 flossen rund 540 Millionen Euro in 14 Programme wie Demokratie leben oder die Migrationsberatung für Erwachsene. Und das klingt nach viel. Aber das macht nur 0,11% des Bundeshaushalts aus. Zu den Angriffen der extremen Rechten auf diese Organisationen kommen auch rechtliche Unsicherheiten. Und darum braucht es hier eine gesetzliche Lösung. Und da sind wir als SPD natürlich dem Antrag sehr nah. Aber nochmal, Demokratie bedeutet Kompromiss. Das wissen natürlich auch die Grünen. Ich bin Ihnen trotzdem sehr, sehr dankbar, dass Sie das wichtige Thema mit Ihrem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt haben. Denn wir müssen über wichtige Punkte reden, wo es unter den demokratischen Parteien hier im Haus Uneinigkeit gibt. Die einen sagen, wir bräuchten strikte politische Neutralität der zivilgesellschaftlichen Organisation. Ich sage ja zu parteipolitischer Neutralität, aber niemals, niemals zu Wertneutralität. Wir setzen auf transparente Kriterien, da sind wir uns einig, für die Qualitätskontrolle und finanzielle Rechenschaft, um Vertrauen zu sichern. Und bei einigen besteht die Sorge, dass durch die Festschreibung als staatliche Daueraufgabe die Unabhängigkeit der Vereine verloren geht. Und wir argumentieren, dass gerade eine gesetzliche Basis die Akteure vor politischer Willkür schützt. Und ich finde auch den Fokus auf Strafverfolgung finde ich nicht falsch. Wir müssen nur auch verdeutlichen, dass zivilgesellschaftliche Prävention etwa durch Ausstiegsberatung oder mobile Beratung die Sicherheitsbehörden einerseits entlastet, Radikalisierung frühzeitig stoppt und letztlich auch massiv unsere Kommunen finanziell entlastet. Insgesamt, wir müssen die Demokratie schützen. Und darum sollten wir uns alle stark machen für die Überprüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD durch das Bundesverfassungsgericht, so wie es Artikel 21 unseres Grundgesetzes von uns verlangt. Und ich frage mich, welche demokratische Partei fürchtet die Überprüfung ihrer Verfassungsmäßigkeit durch das höchste Gericht unseres Landes? Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Marcel Emmerich für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren. Zunächst mal muss man ja noch mal hervorheben, wie heuchlerisch hier die Argumentation aus Ihren Reihen ist zum Thema Demokratie und Meinungsfreiheit. Denn gerade Ihre Buddies, egal ob Donald Trump oder Wladimir Putin, das sind doch Feinde von Meinungsfreiheit. Das sind doch welche, die gerade die Zensur in ihren Ländern voranbringen. Und mit denen stehen Sie an einer Seite und nicht mit der offenen Rede. Und ich muss auch sagen, um es mit den Worten von Horst Seehofer zu sagen, ich bin maßlos enttäuscht von der Unionsfraktion. Horst Seehofer hat genau diesen Satz gesagt, als in der vorvorherigen Legislaturperiode das Demokratiefördergesetz, das vom schwarz-roten Kabinett unter Führung von Horst Seehofer beschlossen wurde, nicht durchs Parlament gekommen ist. Und Sie machen hier wirklich einen Irrweg, denn Sie übernehmen den Sound unter Druck von der AfD gegen NGOs und vor allem vergessen Sie, dass bei der Bekämpfung von Extremismus, von Rechtsextremismus, von Islamismus, dass es darum geht, auch Prävention auf den Weg zu bringen und das Ganze verlässlich zu finanzieren und eben nicht nur um Repression. Und gerade auch, wenn man sich heute doch noch mal anschaut, dass der Generalbundesanwalt Anklage erhoben hat gegen eine rechtsterroristische Vereinigung, die letzte Verteidigungswelle, dann sieht man doch auch wirklich, wie gefährlich der Rechtsextremismus hier in Deutschland nach wie vor ist und auch die persönlichen Verbindungen zwischen anderen rechtsterroristischen Gruppierungen zeigen. Der parlamentarische Arm dieser Bewegung sitzt hier, radikalisiert sich nicht am Rand, sondern in ihrem Kern. Im Vorstand der neuen AfD-Jugend sitzt und hetzt Julia Gerken, aktiv in der rechtsextremen Fraueninitiative Lucreta, die aus der identitären Bewegung hervorgegangen ist. Diese Organisation steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD und das interessiert sie überhaupt nicht, die Bohne. Darum kümmern sie sich gar nicht. Und wenn die Vorsitzende Alice Weidel ihrer Bundestagsfraktion darüber lacht, dass ein Vorstandsmitglied der neuen AfD-Jugend in seiner Rede den Leitsatz der Hitlerjugend zitiert, dann ist das kein Ausrutscher, sondern dann ist das wahre Gesicht Ihrer Partei. Sehr geehrte Damen und Herren, die größte Gefahr für unsere Sicherheit sitzt nicht auf Schlauchbooten im Mittelmeer. Sie sitzt in diesem Plenarsaal. Abgeordnete, die Deportation fordern und der parlamentarische Arm eines autoritären Projektes, das gegen die Interessen dieses Landes arbeitet. Unsere Antwort darauf ist ein wehrhafter Staat und eine starke Zivilgesellschaft.
Und wenn AfD-Mitglieder, die als rechtsextremistisch eingestuft werden, weiterhin Waffen besitzen oder in Sicherheitsbehörden arbeiten dürfen, dann ist das ein gravierendes Sicherheitsrisiko. Und deswegen ist in unserem anderen Antrag auch ein konkreter Vorschlag drin, was man da machen kann. Die Instrumente liegen auf dem Tisch und Gerichte bestätigen, wer als verfassungsfeindlich einzustufen ist, dem kann auch die waffenrechtliche Erlaubnis entzogen werden. Aber es gibt noch zu viele Lücken. Und ich sage in aller Deutlichkeit, AfD-Mitglieder dürfen keinen Zugang zu Waffen haben, unabhängig von einer Einstufung als gesichert rechtsextremistisch. Und um das rechtssicher zu klären, braucht es eine Verschärfung des Waffenrechts. Und das fordern wir mit unserem Antrag.
Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage aus der AfD-Fraktion von der Kollegin Bissin?
Ja.
Frau Bissin, bitte.
Ja, Herr Kollege, erstmal vielen Dank, dass Sie genauso wie ich Zwischenfragen zulassen. Ich möchte Ihnen einige Zitate vorlesen und Ihnen dann eine Frage stellen. Ja, ich war Militant, wir haben Häuser besetzt und wenn die geräumt werden sollten, haben wir uns gewehrt. Wir haben Steine geworfen, wir wurden verdroschen, aber wir haben auch kräftig hingelangt. Zitat Joschka Fischer. Während ostdeutsche Demonstrantinnen und Demonstranten im Verlauf der friedlichen Revolution mitunter skandierten Deutschland einig Vaterland, fand in Frankfurt am Main am 12. Mai 1990 eine Demonstration der radikalen Linken mit 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer statt unter der Losung Nie wieder Deutschland gegen die Annexion der DDR. Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Diesen Satz hat Robert Habeck in seinem Buch Patriotismus, ein linkes Plädoyer geschrieben. Frage kommt gleich, ein letztes Zitat. Die frühere Jugendchefin Jette Nizard mit Blick auf die Bundestagswahl 2029 erklärte sie im Podcast, es stelle sich die Frage, wie ein möglicher Widerstand gegen eine AfD-Regierungsbeteiligung aussehen könne. Wörtlich sagte sie, ist er dann intellektuell oder ist er dann vielleicht mit Waffen? Jetzt frage ich Sie, Herr Kollege, warum haben Sie in Ihren Anträgen vergessen, über Linksextremismus zu sprechen?
Herr Emmerich, bitte.
Weil wir den Verfassungsschutzbericht sehr genau gelesen haben, weil wir die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität hier in Deutschland sehr genau kennen. Und die zeigt eindeutig, auch wenn man mit den Präsidenten der Verfassungsschutzbehörden spricht, dass die größte Gefahr für unsere Demokratie und Sicherheit vom Rechtsextremismus ausgeht und deswegen genau dieses Demokratiefördergesetz darauf abzielt, aber auch auf den Islamismus, den ich nicht hier an die Seite drängen möchte. Das sind die zwei größten Bedrohungen bei der politisch motivierten Kriminalität. Und deswegen gehen wir genau darauf zu Ziel. Aber natürlich lehnen wir jegliche Form von Gewalt in der politischen Auseinandersetzung ab und bekämpfen Extremismus entschlossen. Das machen wir im Gegensatz zu Ihnen, die nämlich dieses Land hier an den Rand drängen wollen, die dafür sorgen wollen, dass dieses Land absteigt. Und deswegen steht AfD für Abstieg für Deutschland.
Setzen Sie gerne. Die Redezeit läuft weiter.
Über 4.000 legal besessene Schusswaffen haben wir auch gerade in Händen von Rechtsextremisten. Und das ist ein sicherheitspolitisches Versagen aller Innenministerinnen und Innenminister. Ich will es noch mal klar sagen, Waffen haben nichts, aber auch rein gar nichts in den Händen von Verfassungsfeinden zu suchen. Und wer für den Staat arbeitet, trägt auch eine besondere Verantwortung. Und deswegen müssen wir auch hier darauf achten, dass es Konsequenzen gibt und auch klare Überprüfungen. Der Staat darf sich nicht von innen heraus aushöhlen lassen. Sehr geehrte Damen und Herren, es gibt durch die Innenministerkonferenz eine Arbeitsgruppe, die sich genau diesem annehmen wollte. Aber noch immer liegen keine Ergebnisse vor. Und deswegen hier braucht es mehr Entschlossenheit. Und außerdem braucht es auch mehr Entschlossenheit bei einem AfD-Verbotsverfahren. Das muss ernsthaft und sorgfältig geprüft werden und auf den Weg gebracht werden. Es geht hier um den Schutz unserer Demokratie, unserer Art zusammenzuleben und um die Sicherheit in diesem Land. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Jan Köstering für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, erst zunächst einmal vielen Dank für die beiden Anträge der Grünen und auch insbesondere möchte ich mich heute auf den zweiten beziehen. Und wie wichtig das Thema ist, führt uns die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen die militante Neonazi-Gruppe Sächsische Separatisten vor dem Oberlandesgericht Dresden diese Woche vor Augen. Ein Komplex, der zeigt, wie gefährlich Waffen in den Händen von AfD-Mitgliedern sind. Und wie in einem Brennglas zeigt der Prozess die Problematik. Illegale und legale Waffen im Besitz von Rechtsextremisten, militärische Schießtrainings, Verbindungen in die AfD und Sicherheitsbehörden, Umsturzfantasien und Mordpläne. Beim Waffenrecht hat die letzte Bundesregierung vor allem bestehende rechtliche Lücken geschlossen. Andere, einfach zu schließende, aber leider weiter offen gelassen. So wäre es wünschenswert, dass die Verschärfung der Regelungen zur Zuverlässigkeit sich nicht nur auf Staatsschutzdelikte begrenzt, auch andere Gewaltdelikte mit Verurteilungen zu mindestens 90 Tagessätzen sollten hier einbezogen werden. Der § 41 des Waffengesetzes, der Waffenverbote im Einzelfall regelt, sollte viel breitere Anwendung finden. Doch wir sollten und müssen weit darüber hinausgehen. Wir haben allein im Hellfeld mehr als 1.700 Schusswaffen im Besitz von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern. Viele AfD-Mitglieder sind hier sicherlich noch gar nicht mit eingerechnet, und das obwohl so gut wie keine militante Rechtsterrorgruppe ohne Verbindung der AfD gibt. Auch sehen wir gewaltige Waffenfunde wie in Remscheid, bei denen der rechte Hintergrund vernachlässigt wird. Und wir brauchen dringend ein Verbot halbautomatischer Waffen für private Nutzer. Ebenso müssen in Zukunft militärisches Trainings wie Schießübungen mit Kriegswaffen sowie taktisches Schießen und das Einüben von Häuserkämpfen auf Schießständen für zivile Personen verboten werden. Bei Ermittlungen zu rechtem Terror und rechter Gewalt liegt ein Problem im unzureichenden Tatmittelabgleich. Funde und bei Straftaten eingesetzte Waffen müssen auf gleiche Herkunft, Zusammensetzung und Lieferwege untersucht werden, um Zusammenhänge besser zu erschließen. Angesichts des Ausmaßes und der drohenden grundsätzlichen Gefahr für unseren demokratischen Rechtsstaat brauchen wir eine bundesweite unabhängige Beobachtungsstelle Rechtsextremismus, eine Stelle, die verlässlich dokumentiert und hilft, Strukturen und Netzwerke offenzulegen. Und auch das wäre im Sinne der Ermittlungsbehörden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der nächste Redner ist Marc Henrichmann für die Unionsfraktion.
Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin es fast ein bisschen leid, dass wir in schöner Regelmäßigkeit jetzt hier Fragen diskutieren rund um das deutsche Waffenrecht. Und ich möchte dazu sagen, wir befinden uns mitten in einem dringend notwendigen Evaluationsprozess. Aber dieses Politikmachen nach Bauchgefühl, ich glaube, das merken die Menschen da draußen im Land auch. Es frustriert die Menschen auch. Und wir müssen wirklich mal zu wahren Lösungen kommen. Und wo liegt denn der Kern des Problems hier? Und das wissen auch die Antragsteller von den Grünen ziemlich genau. Denn ihre Kolleginnen und Kollegen in Baden-Württemberg haben vor gut 3 Jahren mal eine Anfrage gestellt und das Dilemma, wie ich finde, sehr gut aufgearbeitet. In den Vollzugsbehörden in den Kommunen im Waffenrecht sitzen 1 bis 2 Menschen, die Anträge im vierstelligen Bereich bearbeiten, die für den Entzug, für die Überprüfung auch bei Extremisten und Straftätern zuständig sind. Das ist der Flaschenhals. Wir führen Debatten über Innenpolitik in Ländern, in Bund. Das ist das Problem. Die Grünen kennen es. Und hier einen Antrag vorzulegen zum Waffenrecht, der mit der Realität nichts zu tun hat, das ist fast schon grob fahrlässiger Unsinn, meine Damen und Herren. Und ich möchte auch mal sagen, der Antrag ist einigermaßen.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Emmerich von Bündnis 90 Die Grünen. Abgeordneter Emmerich, bitte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Lieber Kollege Henrichmann, ich möchte Sie darauf hinweisen, weil Sie ja Baden-Württemberg angesprochen haben, und nun komme ich aus Baden-Württemberg und weiß auch ganz genau, welche Positionen in der baden-württembergischen Landesregierung in den letzten Jahren entwickelt geworden sind zum Thema Waffenrecht. Und da gibt es einen gewissen Thomas Strobel. Der ist seines Zeichens Mitglied der CDU und der hat zusammen mit dem hessischen Innenminister vor wenigen Jahren genau das gefordert, was ich hier gerade vorgetragen habe, nämlich eine Verschärfung des Waffenrechts, um dafür Sorge zu tragen, dass Verfassungsfeinde nicht an Waffen kommen. Deswegen ist es überhaupt nicht der Fall, dass es hier irgendwie nur darum ginge, den Vollzug zu bearbeiten, wo ich Ihnen sogar recht gebe. Auch darum muss es gehen. Und da kann man sich auch die Frage stellen, ob das immer auf der kommunalen Ebene so die beste Lösung ist für dieses Problem. Aber was vor allem sehr klar ist, dass wir es auch bei einer Frage der Verschärfung vorankommen müssen. Denn es kann doch in niemandes Interesse sein, dass solche Leute von der AfD, dass rechtsextremistische Personen einen Zugang zu Waffen haben. Und es gibt hier noch Rechtslücken. Die Gerichte sagen, sie können es nicht klar entscheiden. Und diese Lücke, die müssen wir füllen. Und das wollte auch der Innenminister Strobel aus Baden-Württemberg und die grün-schwarze Landesregierung.
Herr Henrichmann, möchten bitte.
Vielen Dank, Herr Kollege, für die Frage, weil es mir die Gelegenheit gibt, noch mal etwas intensiver in diesen sehr interessanten Punkt einzusteigen. Zum einen, der Kollege Strobel aus Baden-Württemberg hat den Koalitionsvertrag, glaube ich, im Innenbereich, soweit ich das weiß, mitverhandelt und sich mit für diese Evaluationslösung auch entschieden, die dringend notwendig ist. Und ich glaube, wir haben gar keinen Dissens, Sie nicht, ich nicht und der Kollege Strobel sicher auch nicht, dass wir Extremisten entwaffnen wollen. Wo wir hin müssen, ist, dass wir tatsächlich auch Zielgerichtetes tun. Und das ist mein Vorwurf dieser bauchgeleiteten Politik, die ich auch in Ihrem Antrag wieder lese. Und ich möchte nur ein Beispiel kurz bringen dürfen. Wir haben die Waffenverbotszonen in der Vergangenheit, nicht wir, sondern die vormalige Bundesregierung. Ja, und Vollzugsbehörden aus Baden-Württemberg, aber auch aus anderen Bundesländern sagen mir, der Verstoß in der Waffenverbotszone ist eine Ordnungswidrigkeit. Ja, die Polizei hat viel Arbeit damit, die Kontrollbehörden haben viel Arbeit damit, die machen Bescheide, die gehen teilweise an Leute, die gar keine Post empfangen oder keine Adresse haben. Es läuft ins Leere. Die Waffenverbotszonen auch an dieser Stelle gehen ins Leere. Und es wird doch niemand ernsthaft bestreiten, dass wir tiefer rein müssen, dass wir wirklich schauen, wo haben wir überflüssige Bürokratie. Aber irgendwie Placebo-Lösungen bringen uns doch nicht weiter. Wir wollen Extremisten entwaffnen. Ich bin der Erste, der dabei ist. Aber wir müssen die Behörden entlasten, die eben mit dem Vollzug betraut sind. Und das hat die Anfrage der Grünen in Baden-Württemberg sehr klar gezeigt. Und da sind wir uns, glaube ich, auch schnell einig, dass da die Flaschenhälse sind, an die wir ran müssen. Dankeschön.
Vielen Dank. Wir setzen Sie gerne fort. Ja.
Und zum Gesetzentwurf selbst. Sie haben ja auch ein Problem in der Begründung. Er ist zumindest verfassungsrechtlich etwas unsauber. Sie sagen auf der einen Seite, eine reine AfD-Mitgliedschaft reicht aus, sozusagen nach Ihrer Einschätzung, um die waffenrechtliche Erlaubnis zu entziehen. Ich höre die Stimmen in Nordrhein-Westfalen bei der Bekämpfung von Clankriminalität. Herbert Reul ist einer der Vorkämpfer. Da wird immer gesagt, man könne aus der Zugehörigkeit zu einem Clan doch nicht schließen, dass jemand kriminell ist. Respektiere ich. Nur Sie machen gerade das genau umgekehrt. Sie schließen aus der Zugehörigkeit zu einer Partei, die bislang jedenfalls nicht verboten ist, dass jemand per se unzuverlässig ist. Ich nenne das zumindest mal rechtspolitische Hybris, meine Damen und Herren. Und ich möchte noch eins sagen. Sie haben uns bei der IP-Adressenspeicherung, die wir zum Beispiel brauchen für die Kriminalitätsbekämpfung im Bereich Kindesmissbrauch, dringend brauchen, immer gesagt, wir dürfen nicht so nah an die Planke, an die Leitplanke der verfassungsrechtlichen Rechtsprechung gehen. Respektiere ich auch. Nur umgekehrt sagen Sie ja jetzt, mehr als die Gerichte sozusagen das im Moment ausurteilen, dass wir sogar über diese Leitplanke der Rechtsprechung hinausgehen sollen und per se aus der Mitgliedschaft schließen, jemand ist unzuverlässig. Auch das ist nicht konsistent. Justitia trägt nicht ohne Grund eine Binde vor den Augen. Sie schaut nicht, wer auf der Seite steht. Recht ist eben für alle gleich, und das müssen wir eben beachten. Und einen Vorwurf möchte ich Ihnen auch noch machen. Was Sie gar nicht adressieren, sind die illegalen Waffen, zu Recht gerade angesprochen. 30 bis 40 Millionen schätzt man in Deutschland. Die Zahl wird wahrscheinlich noch höher liegen. Und auch da sagt der Innenminister Reul in Nordrhein-Westfalen, der Einsatz legaler Waffen ist ein Ausnahmefall. Und Straftäter interessiert die Verschärfung des Waffenrechts übrigens offenbar überhaupt nicht. Und ich weiß nicht, inwieweit das dem Schutz der Demokratie nutzt, wenn man hier sozusagen Placebo-Lösungen präsentiert. Auch da müssen wir ran. Und jetzt gehe ich noch mal in ein konkretes Beispiel. Das, glaube ich, das Dilemma zeigt. Es ist tragisch und es ist 2 Jahre alt. Der Vorfall in Hamburg, Stichwort das Attentat auf die Zeugen Jehovas. Da gibt es im Netz wirre Verschwörungstheorien des späteren Täters. Es gibt ein Buch, das bei Amazon jedenfalls noch vorhanden war. Und niemand offenbar hat die Schreiben aus dem engsten Umfeld des späteren Täters zur Kenntnis genommen. Niemand, keine Behörde. Dabei hätte die Möglichkeit bestanden, jetzt schon nach geltendem Recht ein Waffenverbot nach 41.2 anzuordnen, das persönliche Erscheinen bei der Behörde anzuordnen, ein psychologisches Gutachten in Auftrag zu geben. Nichts ist passiert, nichts ist passiert, was sich aufgedrängt hätte. Stattdessen schickt man die Bereitschaftspolizei, waffenrechtlich gar nicht geschult, dahin. Die finden eine unsachgemäß aufbewahrte Patrone. Auch da sagt man nicht, den schauen wir uns mal genauer an. Spätestens da hätte es allen Anlass gegeben. Sondern was macht man? Einen Verweis, weil der Mensch ja angeblich so nett war. Das ist doch das wirkliche Problem, dass wir keine konsistenten Verfahren haben, keinen Informationsaustausch unter den Behörden. Und auch da müssen wir ran. Und da sagt Ihr Antrag nichts zu, meine Damen und Herren. Und wie gehen wir daran? Ich glaube, wir werden nur dann her, wenn wir auch die Straftäter, die Extremisten wirklich ins Visier nehmen. Und ich glaube, dass wir nicht umhinkommen werden, auch über Waffenführverbote für Straftäter und Extremisten im Einzelfall zu reden. Und ich glaube auch nicht, dass die kommunalen Behörden die Kapazitäten haben, diese zu verhängen. Wir müssen Entlastung schaffen an anderen Stellen, wo die Bürokratie überbordend ist. Und ich zähle auch das Verbot großer Magazine dazu, das übrigens aus 2020 stammt, von besagtem Vorgängerkollegen sozusagen, der aber irgendwie das in Zeiten verhängt hat, wo die Täter mit dem 3D-Drucker diese Magazine schon gefertigt haben, die Vollzugsbehörden haben ein Problem. Punkt. Demokratie stärken heißt den Rechtsstaat stärken. Machen wir die Betroffenen endlich zu Partnern, denn die sind selber sehr daran interessiert, dass Extremisten und Straftäter in ihren Reihen kein Zuhause finden. Und vor allem machen wir nicht mehr nur politische Scheinlösungen für die eigene Bubble, sondern zeigen wir den Menschen, der Rechtsstaat setzt sich durch bis zum Ende und egal, wer vor ihm steht. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile das Wort für die nächste Rede Dr. Anna Rathert für die AfD-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist ja schon fast eine Ironie der Geschichte, dass diese Debatte zum Antrag der Grünen direkt im Anschluss an die Debatte zum Gedenken an die konstituierende Sitzung des ersten gesamtdeutschen Bundestags stattfindet. Denn mit diesem Antrag wollen Sie, liebe Grüne, all das wieder einführen, was der erste gesamtdeutsche Bundestag glaubte, überwunden zu haben. In Ihrem Antrag geht es nicht darum, die freiheitliche Demokratie zu stärken, sondern höchstens darum, Ihr politisches Vorfeld zu schützen und darum die um die staatliche Vorfestlegung dessen, was als demokratisch gelten darf. Demokratie setzt den offenen Wettbewerb von Meinungen voraus. Sie lebt vom Streit, vom Argument und ja, auch von der Zumutung, einander ertragen zu müssen. Sie stirbt dort, wo der Staat beginnt, politische Meinungen dauerhaft mit Steuergeld zu finanzieren und andere Meinungen systematisch zu delegitimieren. Ihr Antrag will sogenannte Demokratieförderung zur staatlichen Daueraufgabe erklären, meint damit aber in Wahrheit die dauerhafte Alimentierung eines dichten Netzes aus regierungsnahen Nichtregierungsorganisationen, die ihr politisches Vorfeld bilden. Und damit verdrängen Sie alles, was den Namen demokratischer Meinungsvielfalt verdient. Die Wahrheit ist doch, Sie haben Angst vor dem Volk und vor dem Verlust Ihres Einflusses auf Staat und Gesellschaft, und deshalb brauchen Sie die Kontrolle. Meine Damen und Herren, eine Zivilgesellschaft, die dauerhaft vom Staat finanziert wird, ist keine Zivilgesellschaft, sondern ein verlängerter Arm der Regierung. Ihr Antrag will nicht nur Gewalt und Extremismus bekämpfen, das tun wir alle, sondern politische Deutungshoheit gesetzlich absichern und jede Meinung, die nicht in Ihr Weltbild passt, als demokratiegefährdend markieren. Reale Probleme wie islamistischer Antisemitismus, Clanstrukturen oder importierte Gewalt werden relativiert oder verharmlost. Tja, und Sie von der Union, ich begreife Sie nicht. Sie scheinen es doch irgendwie erkannt zu haben, dass das, was die Grünen hier treiben, völlig undemokratisch ist. Aber trotzdem fördert Ihre Familienministerin in der Bundesregierung genau diese NGOs, die Sie heute hier seit einer Dreiviertelstunde vorgeben, selbst bekämpfen zu wollen. Sie haben im Ergebnis dann doch nicht den Mut, sich den Grünen entgegenzustellen. Aber wir von der AfD, wir haben diesen Mut. Und wir werden nicht ruhen, bis wir die Gesinnung, die hinter diesem Antrag steht und die schon längst fraktionsübergreifend in dieses Haus eingezogen ist, gestoppt haben. Was dieser Antrag fordert, ist die gesetzliche Verankerung einer Staatsideologie. Und das wäre der letzte Sargnagel für Freiheit und Demokratie in Deutschland. Wir als Alternative für Deutschland kämpfen für Einigkeit und Recht und Freiheit in unserem geliebten deutschen Vaterland. Und deshalb lehnen wir diesen Antrag ab. Und wir wissen, unsere Zeit fängt gerade erst an.
Vielen Dank. Vielen Dank. Der nächste Redner ist Helge Lind für die Fraktion der SPD.
Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, das Vaterland, auf das sich die AfD beruft, das schaudert, wenn sie das hören müssen, die Menschen, die hier leben. Und dieses Vaterland, das sind gewiss nicht Sie, das ist immer die Verwechslung, sondern dieses Vaterland ist vielfältig und zum Glück viel offener, als Sie denken. Bevor ich aber zur Frage der Entwaffnung komme, drei Bemerkungen. Erstens, Frau Bessin, Sie sagten wörtlich, die AfD sei das größte Demokratieförderprojekt Deutschlands. Das war ja ein Versprecher. Denn die AfD ist ja das größte Demokratiefeindschaftsprojekt Deutschlands, weshalb ja Demokratieförderung so notwendig ist. Zweitens haben Sie ja hier ausgeführt, die Zivilgesellschaft sei ja unser Vorfeld. Das ist aber der Unterschied. Die Zivilgesellschaft in diesem Land ist ja weltanschaulich vielfältig. Und die äußert auch Dinge, die uns als Regierung gar nicht gefallen. Und gut, dass es so ist. Sie aber haben ein Verständnis von Vorfeld, das rein instrumentell ist, weil das Ihre ideologischen Vororganisationen sind. Deshalb haben Sie nicht über uns gesprochen, Sie haben letztlich über Ihre eigenen Projektionen gesprochen. Und drittens, hier war wörtlich die Rede von Döner-messertragender Schüler. Und bei all den Dingen, die wir über Korruptionsverdacht, toxische Verhältnisse bei Ihnen Russland hier wissen, dürfen wir das nicht vergessen. Das ist eine, wenn man es semantisch angeht, schreiend rassistische, zutiefst rassifizierende Bemerkung. Schämen Sie sich in einem Land, in dem in Bezug auf den NSU von Dönermorden die Rede war, hier von Dönermesser tragenden Schülern zu reden? Die Absicht ist doch eindeutig und unmissverständlich, worum es hier Ihnen geht, mit solchen gezielt gesetzten Bemerkungen.
Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Bessin aus der
Selbstverständlich,
Frau Bessin,
natürlich,
bitte.
So handhabe ich es immer.
Okay, Herr Kollege, vielleicht haben Sie mich vorhin falsch verstanden. Ich habe keinesfalls eine Gruppe Menschen, die ein Dönermesser tragen, diskriminiert. Ich habe von einem einzigen Fall an einem Oberstufenzentrum in Cottbus gesprochen, bei der ein Jugendlicher mit einem Dönermesser in der Schule eine Lehrerin bedroht hat. Die Lehrerin wurde von Schülern beschützt und diese Lehrerin ist nach diesem Vorfall unter Polizeischutz mit 5 Polizisten in der Schule erschienen, weil dieser Dönermesser tragende Schüler der Schulpflicht unterliegt und es keine Lösung an dieser Schule gab, wie Schüler und Lehrerin geschützt wurden. Das habe ich vorhin angemerkt und das wollte ich gerne an dieser Stelle korrigieren, bevor Sie hier der Allgemeinheit irgendwelchen Blödsinn erzählen.
Herr Lind, bitte.
Ein mühsamer Versuch, der aber scheitert. Deswegen war das ja natürlich nicht ein Einzeldiskurs, um einen Einzelfall an einer einzelnen Schule zu beschreiben. Das war es natürlich nicht. Jahrelang habe ich mich mit deutscher Sprache und politischer Semantik beschäftigt, länger als Sie alle hier im Parlament sitzen. Deshalb nennen Sie natürlich ganz bewusst hier, und das wird Ihnen jede Sprachwissenschaft und jede Diskursforschung bestätigen, um mit diesem Fall zu pauschalisieren, um das Bild Dönermesser in den Köpfen zu evozieren. Also schieres Ablenkungsmanöver, weil Sie sich ertappt gefühlt hatten. Aber darauf fallen wir nicht rein und darauf falle ich selbstverständlich nicht rein und ich vermehre mich gegenüber der Nennung von solchen Fällen, wenn es Ihnen so um Einzelfälle ginge, warum betonen Sie dann immer, wenn wir Sie nennen, das wären alles nur Einzelfälle? Das ist irgendwie widersprüchlich. Die Prinzipien, die für uns von Ihnen geltend gemacht werden, gelten nie für Sie. Wo ist die Konsistenz?
Setzen Sie gerne Ihre Rede vor.
Kommen wir weiter zur Frage der Entwaffnung, die wirklich dringlich ist. Und da haben wir natürlich zu dem Ansinnen, das im Antrag der Grünen formuliert ist, eine Grundsympathie aus dem ganz einfachen Grund. Feinde der Verfassung gehören nicht in den öffentlichen Dienst und Feinde der Verfassung dürfen nicht über Waffen verfügen. Punkt. Das ist die entscheidende Frage. Deshalb müssen wir auch zwingend daran arbeiten, Extremisten zu entwaffnen. Und an unserer Seite steht ja da auch die IMK. Die hat ganz frisch einen klaren Auftrag erteilt. Dort wird festgestellt, dass zwar die Gesetzeslage ermöglicht, Extremisten zu entwaffnen, aber in der Praxis, im Zusammenspiel mit der Rechtsprechung, es im häufig auftretenden Fall von Extremisten mit Waffen nicht realisiert werden kann. Und deshalb hat die EMK auch in ihrer Klugheit und Weisheit gemeinsam den Prüfauftrag formuliert, zu prüfen, ob nicht künftig die Mitgliedschaft, hören Sie gut zu, in einer gesichert rechtsextremistischen Vereinigung ausreichend ist für eine zwingende, absolute waffenrechtliche Unzuverlässigkeit. Und dies scheint mir eine sehr wichtige und kluge Prüfung zu sein, weil das am Ende das Ziel sein muss. Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass wir das ja auch nicht überantworten dürfen, dauerhaft an Verwaltungsgerichte, sondern wir müssen uns die Praxis angucken, es muss auch praktikabel sein. Und Waffenbehörden, und das ist ein Entscheidende, weil wir hier nicht einfach nur Selbstbestätigung durch Gesetzgebung und Erlasse praktizieren, müssen das auch anwenden können. Deshalb werden wir bei der Evaluation des Waffenrechts auch gucken können, wie funktioniert effektive Entwaffnung und wie können wir auch entsprechend es so machen, dass es für die Waffenbehörden vor Ort umsetzbar ist. Abschließend aber der Punkt, warum. Warum reden wir darum? Weil buchstäblich Menschenleben gefährdet sind, weil Polizisten und Polizisten übrigens gefährdet sind und auch verletzt wurden bei Entwaffnung. Gruppe Reuß und auch ein Polizist, der Rechtsextreme entwaffnen wollte. Wir reden über den Fall NSU. Bis zum heutigen Tag wissen die Opfer und die Angehörigen der Opfer nicht, woher die Waffe kam und wie sie in die Hände der Täter kam. Wir reden über den Fall Walper Lübcke, der eine Waffe beantragt hatte, aber dann illegal an Waffen kam. Es geht also um legale und illegale Waffe. Und wir reden über Hanau, wo immer noch nicht erklärt ist, wie es sein konnte, dass der Täter eine waffenrechtliche Erlaubnis hatte und behalten konnte. Darüber reden wir. Vielen Dank.
Vielen Dank. Heiko Hein ist der nächste Redner von der Unionsfraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident,
brauchen Sie technische Unterstützung?
Alles gut, dann ich schaffe das. Ich habe das alles unter Kontrolle. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, zum wiederholten Male debattiert dieses Haus über ein Demokratiefördergesetz. Ein Demokratiefördergesetz, das schon in der Vergangenheit keine Mehrheit gefunden hat. Und das aus guten Gründen. Denn jedes Mal folgt dasselbe Muster. Große Worte über Demokratie, große Überschriften, große Versprechen, aber am Ende ein Gesetz, das vor allem Folgendes produziert: mehr Staat, mehr Bürokratie und vor allem dauerhaft mehr Ausgaben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das alles ohne einen belastbaren Nachweis, dass unsere Demokratie dadurch tatsächlich widerstandsfähiger wird. Ja, wir nehmen Extremismus ernst, und zwar jeden Extremismus. Ja, wir stehen ohne Wenn und Aber zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber gerade weil uns die Demokratie so wichtig ist, lehnen wir diesen Antrag ab. Denn Demokratie lebt nicht von staatlicher Dauerfinanzierung ausgewählter Akteure. Demokratie lebt von Eigenverantwortung, Vielfalt und gesellschaftlichem Engagement aus der Mitte heraus, frei, kritisch und unabhängig. Und trotzdem kommen Sie immer wieder mit demselben Vorschlag zurück. Und dabei haben Sie selbst erlebt, dieser Antrag ist nicht konsensfähig. Nicht in der Gesellschaft, nicht hier im Parlament und selbst in der letzten Wahlperiode gab es dafür keine Mehrheit in Ihrer eigenen Ampelkoalition. Und an dieser Stelle möchte ich ausdrücklich der FDP danken, so denn sie denn draußen noch irgendwo vorhanden ist, die sich damals klar gegen diesen Gesetzentwurf gestellt hat und sie fehlt. Das hat nicht nur diese Debatte heute gezeigt. Sie wollen Präventionsnetzwerke, mobile Beratung, Opferberatung, Diskriminierungsberatung und digitale Sozialarbeit bundesgesetzlich absichern. Noch einmal ganz klar, niemand von uns stellt diese Arbeit grundsätzlich in Frage. Aber nicht jede sinnvolle Arbeit rechtfertigt automatisch ein neues Bundesgesetz und schon gar keine Dauerfinanzierung. Viele dieser Aufgaben liegen zu Recht bei Ländern, Kommunen und bestehenden Strukturen. Denn dort kennt man die lokalen Probleme, dort kennt man die Akteure und dort lassen sich Maßnahmen gezielt steuern und auch immer wieder anpassen. Sie behaupten außerdem, man könne umfassende staatliche Finanzierung schaffen und dennoch völlige Unabhängigkeit garantieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein grundlegender Widerspruch. Denn wer dauerhaft vom Staat finanziert wird, gerät zwangsläufig in ein Näheverhältnis zum Staat. Das beeinflusst Strukturen, Prioritäten und am Ende auch die politische Wahrnehmung. Und genau das gefährdet die Neutralität und das Vertrauen. Und Besonders problematisch ist der Kern Ihres Antrags. Sie wollen weg von zeitlich begrenzten Projekten und hin zu einer dauerhaften institutionellen Förderung. Damit verabschieden Sie sich von einem zentralen Prinzip verantwortungsvoller Politik. Förderung nur dann fortzusetzen, wenn sie nachweislich wirkt. Projektförderung heißt, man formuliert klare Ziele, man überprüft, ob diese Ziele erreicht werden, man verbessert Projekte oder man beendet sie. Dauerförderung hingegen heißt, Geld fließt weiter, unabhängig davon, ob und wann diese Ziele erreicht werden. Und das ist kein verantwortungsvoller Umgang mit Steuergeldern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir machen es bewusst anders. Im Koalitionsvertrag haben wir vereinbart, Demokratieförderung ja, aber nur mit unabhängiger Überprüfung von Zielerreichung und Wirkung. Wir bekennen uns ausdrücklich zum bestehenden Programm Demokratie leben. Aber wir sagen auch, dieses Programm muss überprüft werden, weiterentwickelt und gegebenenfalls auch neu ausgerichtet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Demokratiearbeit lebt nicht von immer neuen Fördertöpfen aus Berlin. Sie lebt von Vertrauen in die Akteure vor Ort, von klaren Zuständigkeiten und von Verantwortung auf allen Ebenen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu dieser Verantwortung gehört auch, dass wir uns hier nicht gegenseitig Applaus verwerfen und uns gegenseitig mit unqualifizierten Ausrufen dazwischenrufen. Wir stehen für eine wehrhafte Demokratie mit klaren Regeln, klarer Verantwortung und einem verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeld. Deshalb lehnen wir diesen Antrag ab, nicht weil wir Demokratieförderung ablehnen, sondern weil wir sie ernst nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Der letzte Redner in dieser Debatte ist Martin Reichert für die AfD-Fraktion.
Herr Präsident, anwesende Damen und Herren, in Ländern, in denen es nicht gut um die Demokratie steht, dort können sich Oppositionelle oft nur durch Fabeln oder Gleichnisse noch Gehör verschaffen. In diesem Sinne, in einem Land, irgendwo auf der Welt, vielleicht gar nicht weit von hier, wurden im Parlament jahrzehntealte Gepflogenheiten geschliffen, um Machtverhältnisse zu schaffen, die dazu führen, dass Oppositionelle mit permanenten Ordnungsrufen kujoniert und das Geschrei des Establishments folgenlos bleiben kann, meine Damen und Herren. Und diesen Geist von Demokratie, den atmen auch die grünen Anträge. Es ist der demokratische Geist, der auch im Wort Deutsche Demokratische Republik zu finden ist. Ein Geist, meine Damen und Herren, der am Ende in den Folterkellern der Stasi und in den Minenfeldern und im Stacheldraht verendet ist. Diesen Geist lehnen wir ab, meine Damen und Herren. Und Ihr Antrag redet
Herr
immer
Kollege
viel.
Reichert,
redet
erlauben
immer
Sie eine,
viel.
Herr Kollege Reichert, erlauben Sie eine Zwischenfrage.
Aber selbstverständlich
Müller
doch herzlich
von gern. Frau Müller.
Vielen Dank für die Zulassung der Zwischenbemerkung. Herr Reichert, nehmen Sie auch als gebürtiger Westdeutscher zur Kenntnis, dass diese Partei Bündnis 90 die Grünen heißt und dieses Bündnis 90 für den Teil der Bürgerrechtsbewegung in der DDR stand, die dafür gesorgt hat, dass es zur friedlichen Revolution kam?
Ich nehme zur Kenntnis, dass Sie und Ihre Partei den Geist der friedlichen Revolution wie kaum jemand anders in Deutschland verraten hat und die Demokratie in Deutschland gefährden.
Setzen Sie Ihre Rede vor, die Zeit läuft weiter.
Und darum haben Sie auch in Ihrem Antrag sehr häufig den Begriff der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit verwendet, meine Damen und Herren. Und diese gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die kommt im Wesentlichen hier aus dem linken Bereich dieses Parlaments, meine Damen und Herren, und zwar zum Beispiel gegen Deutsche. Die Antidiskriminierungsbeauftragte des Bundes, Ferda Ataman, findet es erstaunlich, dass sich Deutsche durch die Beschimpfung als Kartoffel überhaupt beleidigt fühlen. Das ist die gleiche Ferda Ataman, die jedem deutschen Rentner Rassismus unterstellt, wenn er irgendwo ein Zigeunerschnitzel bestellt, meine Damen und Herren. Der Grünen-Politiker Matthias Omen postete, in Dresden ist Fliegerbombe DD in den Trends, meine Damen und Herren. Das lässt ja hoffen, do it again. Do it again für das Verbrennen und Zerbomben deutscher Frauen, Kinder und Greise. Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, meine Damen und Herren. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit gegen Reiche. Thuli Reis, ehemalige Fachreferentin des Bundesverbandes Trans, natürlich auch gefördert von Demokratie Leben. Ich zitiere: Ja, meine Position ist, dass der Mord an unverantwortlich Reichen nicht nur ethisch vertretbar, sondern nachgerade sogar geboten ist. Das ist menschenfeindlich.
Und auf dem Erlauben Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Wallstein von der SPD.
Bitte schön. Na, Frau Wallstein. Ich sage, was los heute? Ich spreche so, wie es notwendig ist.
Herr Reichert,
Sie lassen Ihnen Ihre Zwischenfragen zu. Sie trauen sich nie, meine zuzulassen.
Frau Wallstein, Sie haben das Wort. Und damit wir der Frage von Frau Wallstein folgen können, braucht es eine gewisse Zurückhaltung in der Lautstärke. Frau Wallstein, bitte.
Vielen Dank, Herr Präsident. Herr Reichert, ich wollte Ihnen die Möglichkeit geben, kurz mal durchzuatmen. Ich hatte gerade den Eindruck, das brauchen Sie. Und das ist mein Serviceangebot an Sie. Und ich nutze das auch, um Sie zu fragen, halten Sie Rechtsextremismus in Deutschland für ein Problem?
Selbstverständlich ist auch Rechtsextremismus in Deutschland ein Problem. Den bekämpfen wir sogar als AfD. Aber wir bekämpfen eben auch den Linksextremismus und den Islamismus. Und das tun Sie eben nicht. Sie verharmlosen das alles. Sie wollen das unter den Teppich kehren. Und darum sind Sie als Sozialdemokraten, und ich sehe da hinten ja den ein oder anderen Hetzer von Ihnen, Sie sind das Problem der deutschen Demokratie. Sie wollen Andersdenkende ausgrenzen. Das ist Ihr Problem, meine Damen und Herren.
Jetzt setzen Sie gerne die Rede fort.
Und weil wir gerade so schön dabei waren, Herr Stegner ist ja auch gerade da. Herr Stegner fordert, das Personal der Rechtspopulisten zu attackieren, meine Damen und Herren. Auch das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Auf Antifa-Plakaten werden Slogans wie AfDler töten veröffentlicht. Eine Kommunalpolitikerin der Linken fordert alle AfDler in die Gaskammer. Das ist gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, meine Damen und Herren. Und Sie sollten sich hier endlich einmal an die eigene Nase fassen. Bekämpfen Sie endlich die gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Ihren eigenen Reihen. Schließen Sie Hetzer wie Herrn Stegner aus Ihrer Fraktion aus. Dann können Sie hier Ihr Lamento vielleicht mal glaubwürdig fortsetzen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich erteile für eine kurze Intervention dem Abgeordneten Stegner das Wort.
Herr Präsident, das war eine Beleidigung. Ja, muss man mal eingreifen.
Nicht nur eine.
Der kann ja auch mal ekelhaft.
Herr Stegner hat das Wort.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man von einem Mitglied dieser Fraktion als Hetzer bezeichnet wird, spricht das mehr über Sie, sagt das mehr über Sie als über mich. Das will ich mal zunächst festhalten. Und zum Zweiten bin ich in der Tat der Meinung, dass man die Positionen, die von der AfD vertreten werden, attackieren muss, und zwar mit den Mitteln des Argumentes, das ist das, was Demokraten verwenden, und ohne Gewalt. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns ist nämlich der, dass wir zu den Grundwerten unseres Grundgesetzes stehen, die Sie jeden Tag hier verletzen. Und das, was Sie hier aufführen, und dass Sie mehr Ihren Kehlkopf bedienen als Ihren Kopf, ist ja auch aufgefallen bei dem, was Sie hier vorgetragen haben. Das zeigt, dass Sie für Hass stehen, dass Sie dafür für Rassismus stehen, dass Sie für Nationalismus stehen und dass Sie für nichts stehen, was die Demokraten in diesem Hause richtig finden. Und deswegen werden wir alle Kraft einsetzen, um Sie und Ihre Position zu attackieren, bis Sie endlich aus dem Parlament verschwunden sind.
Herr Reichert, möchten Sie wieder? Bitte.
Herr Stegner, ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben zu antworten. Erstens haben Sie eben nicht von Argumenten gesprochen, sondern Sie haben von Personal gesprochen, das Sie attackieren wollen. Und das entspricht auch genau dem undemokratischen, verfassungsfeindlichen Geist Ihrer Fraktion und wahrscheinlich auch Ihres eigenen. Das ist das eine. Das zweite ist, Sie werfen uns Demokratiefeindlichkeit vor. Ihre Fraktion schafft es nicht einmal, sich vom Linksextremismus zu distanzieren. Das ist Demokratiefeindlichkeit, Herr Stegner. Und ich sage Ihnen noch was, Herr Stegner. Sie mögen mich hier in irgendeiner Weise angehen, weil ich emotional rede. Ja, ich bin im Streit um die Demokratie emotional. Und dass Sie neidisch darauf sind, dass Sie mir intellektuell und rhetorisch nicht bis in die Kniekehle reichen, da habe ich Verständnis für. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache. In dieser Aussprache sind Formulierungen gefallen, die ich mir vorbehalte, noch mal im Protokoll anzuschauen. Das geht immer um den Kontext, wie Sie wissen. Fortsetzung kann folgen. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 791 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir wie vorgeschlagen. Tagesordnungspunkt 10b. Wir kommen zur Abstimmung über den Beschlussempfehlung des Innenausschusses zu dem Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit dem Titel Demokratie schützen, Rechtsextremisten konsequent entwaffnen und rechtsextremistische Netzwerke im Staatsdienst verhindern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 1656 den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 584 abzulehnen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Unionsfraktion, die AfD-Fraktion, die Fraktion der SPD. Wer stimmt gegen diese Beschlussempfehlung? Das sind die Fraktionen Bündnis 90 Die Grünen und die Linke. Enthaltungen sehe ich nicht. Dann ist die Beschlussempfehlung so angenommen. Ich rufe auf den Zusatzpunkt 11. Einspruch gemäß § 39 der